Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es zum sechsten Mal um News und Updates in der NHL. Es geht heute wieder um Trades, es geht wieder um Verträge und ihr merkt schon an der Betonung eben, es ist jetzt die sechste Ausgabe hintereinander in dem Themenkomplex News und Updates. Beim letzten Mal habe ich gesagt, glaube ich, es war die vierte, das war tatsächlich die fünfte, aber was noch dazu kommt, es gab wohl ein paar Probleme mit dem RSS-Feed und da wurde erstmal Folge 4 nochmal angezeigt unter dieser fünften Ausgabe. Also Folge 564 ist es dann insgesamt, wurde auch unter 565 angezeigt. Falls ihr jetzt zum Beispiel 565 runtergeladen hattet, relativ früh oder bei Spotify früh angehört hattet, da kann es eben sein, dass das identisch war mit der vorherigen Folge. Also da sehr, sehr gerne nochmal mit reinhören. Holt euch die Updates und dann landet ihr auch von der Chronologie her entsprechend da, wo wir jetzt hier sind. Zur Einordnung, das letzte, worüber ich in der Folge vorher geredet habe, das war der Trade von Noah Dobson und der Vertrag von Noah Dobson. Also das war eben das, was ich bewertet hatte. Und dementsprechend geht es jetzt in dieser Folge hier weiter. Wir beginnen zum Spaß mal wieder mit Verträgen und fangen an mit dem Vertrag von Sam Bennett, der MVP der Playoffs. Hört sich immer noch so ein bisschen komisch an, der MVP der Playoffs, Sam Bennett, hat einen Vertrag unterschrieben, beziehungsweise einen neuen Vertrag und Verlängerung, wie man das auch immer nennen will, bei den Florida Panthers. 8 Jahre lang wird er dort bleiben, 8 Millionen wird er verdienen pro Jahr. Damit hat er eben dann den Maximalvertrag an Länge sich geholt, aber sicherlich nicht das, was maximal möglich gewesen wäre, wenn er auf den freien Markt gegangen wäre, wobei man da ja immer so ein bisschen sagen muss, die Bedingungen sind ja unterschiedlich. Also ich rufe mir jetzt gerade mal die State Income Taxes auf in den amerikanischen Bundesstaaten. Und da ist es sicherlich so, dass ja immer wieder dieser Vergleich kommt, okay, zum Beispiel die Florida Panthers haben einen Vorteil dadurch, dass Florida keine State Income Tax hat. Andere Staaten haben eben jetzt diese Income Taxes und da gibt es einen Unterschied. Weil man auch ein bisschen sagen muss, dass die Zahlen jetzt schon etwas andere sind als bei uns. Also wenn man jetzt irgendwie da an Lohnsteuer denkt oder an so etwas, das sind schon andere Nummern in den USA, weil das einfach auch ein anderes Steuersystem ist. Will ich jetzt auch gar nichts von werten. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier reinschauen, nehmen wir mal als Vergleich, zum Beispiel steht Michigan. Michigan hat 4,25 als Income Tax, Georgia 5,39 und so weiter. Also Kalifornien hat bis zu 13,3, also das ist dann natürlich schon ein Unterschied, wobei ich jetzt auch nicht weiß, wann die 13,3 gelten. Ich hätte jetzt wahrscheinlich vermutet, dass es einkommensabhängig ist. Also wenn man dann Millionär ist, bezahlt man wahrscheinlich schon diese 13,3. Weiß ich nicht, ne? Also ich kenne mich mit dem amerikanischen Steuersystem so gut wie gar nicht aus. Colorado zum Beispiel hat 4,4, Arizona 2,5, gibt es ja mittlerweile auch kein NHL-Team mehr. New York auch bis zu 10,9, also es gibt schon einige, New Jersey 10,75 steht hier. Also es gibt schon einige Bundesstaaten, die höhere Zahlen haben. Deswegen kann man natürlich sagen, naja, also wenn man jetzt diese 8 Millionen nimmt und sagt, nehmen wir mal irgendeinen Staat, der ungefähr 10% hat als State Income Tax, dann hätte er da eben 8,8 Millionen, 9 Millionen ungefähr verdienen können. Sam Bennett, dem entspricht also dieser Vertrag, den er in Florida unterschrieben hat. Und ja, sicherlich, es gab ja auch Gerüchte, zum Beispiel die St. Louis Blues sollen überlegt haben, ihm ein richtig gutes Angebot zu geben und so weiter. Nur die Frage ist ja auch, was möchte er denn? Und wenn man sich eben überlegt, er ist groß geworden, er ist ein sehr guter Spieler geworden in Florida, 2-mal den Stanley Cup gewonnen, die sind Mitfavorit wieder in der nächsten Saison mit dem Team auf den Stanley Cup und dementsprechend, warum sollte er woanders hingehen? Die 8 Millionen sind ein gutes Gehalt. Damit ist er nicht vorne mit dabei. Das ist im Moment noch Alexander Barkov und Matthew Tkachuk verdient noch mehr und Sam Reinhardt, der andere Sam, der verdient auch nochmal ein Stück weit mehr, aber er ist gut bezahlt, er wird sicherlich einmal am Tag warm essen können, Sam Bennett, und er fühlt sich da ja auch richtig wohl. Also Deal macht für ihn Sinn, natürlich macht der Deal auch für die Florida Panthers Sinn, 8 Jahre lang hat man ihn verpflichtet. Auch da übrigens muss man natürlich auch einordnen so ein bisschen, es besteht ja auch ein Unterschied zwischen dem Spieler für die reguläre Saison und für die Playoffs, deswegen ist das manchmal auch so, sag ich mal, schwierig dann auch einzuschätzen und zu sagen, naja, aber ein Playoff-Spieler, ne, der, das wird eigentlich höher gewertet, aber trotzdem, irgendwer muss ja auch die Tore schießen. Also an der Stelle eben, ja, finde ich den Deal in Ordnung. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis da und Florida ist eine Baustelle erstmal, was die Free Agents betrifft, los. Sie haben natürlich noch Aaron Ekblad und Brad Marchand als prominenteste Baustellen. Nico Sturm ist Unrestricted Free Agent. Nate Schmidt ist Unrestricted Free Agent, Jacob Magner, sind einige mit dabei, die Unrestricted Free Agents sind, aber Bennett und eben entsprechend an der Stelle, ach guck mal, Vitek Vanecek ist auch noch Free Agent, Bennett und Marchand und Ekblad, das waren die drei Großen, denen sie eben irgendwie Verträge geben wollten. Man muss schauen, im Moment sind es 11 Millionen, die Florida noch als Salary Cap Space hat, ob sie mit diesen 11 Millionen in der Lage sind, dann eben dort an der Stelle noch die beiden anderen auch unter Vertrag nehmen zu können. Wir schauen weiter bei den Verträgen. Joel Hofer, der Backup-Torhüter der St. Louis Blues, hat für 2 Jahre verlängert, 3,4 Millionen pro Jahr. Da muss man sagen, wenn man das Ganze jetzt zum Beispiel vergleicht mit Edmonton, die zahlen 3,6 Millionen für beide Torhüter, dann ist das schon relativ viel. Hofer hat ja ganz solide gespielt als Backup auch, aber wenn man da jetzt eben schaut, 9,4 Millionen zahlen die Blues ihren beiden Torhütern. Das ist das Dreifache von dem, was Edmonton bezahlt. Jetzt gibt es wieder diverse Argumente. Jordan Binnington hat schon mal einen Stanley Cup gewonnen, die Oilers in den letzten Jahrzehnten nicht. Auf der anderen Seite waren die jetzt 2-mal hintereinander im Finale. Ja, schwierig. Ich sag mal, für Joel Hofer 3,4 Millionen ist für einen 24-Jährigen, es ist okay, es kam mir ein bisschen hoch vor. Ich dachte erst, es sind 3,4 Millionen für 2 Jahre, also dann 1,7 Millionen pro Jahr. Ich finde es ein bisschen viel, also irgendwie so 2,5 Millionen, vom, das wäre eher so das gewesen, was ich da realistisch gefunden hätte, aber na gut, St. Louis hat ja auch noch ein bisschen Salary Cap Space gehabt und sie haben es dann eben dort ausgegeben. Dann haben wir, wo ist der andere Deal? Ach, guck mal, da. John Tavares, da ist der. Warum ist der eigentlich runtergerückt? Das ist ja interessant hier. Sind also in der Sortierung ist das hier irgendwie so ein bisschen wieder auseinandergerutscht, finde ich. Gut, muss ich mitarbeiten. Da muss ich mal schauen. Ich hoffe nicht, dass ich da irgendjemanden vergesse, der jetzt hier irgendwie dann wieder weiter unten einsortiert wurde. Wenn euch jemand fehlen sollte, irgendein Deal, auf den ich jetzt nicht eingegangen bin, sehr, sehr gerne melden. info@sportpassion.de, @lars_mar, sportpassion.de bei den Social-Media-Kanälen könnt ihr gerne mit reinschauen. So, John Tavares hat verlängert bei den Maple Leafs. Er hat für 4 Jahre verlängert und er bekommt pro Jahr 4,388 Millionen. Das ist ein guter Deal. Das ist ein Discount-Deal. Sei nur nochmal dran erinnert, Brock Nelson hat verlängert für wesentlich mehr Geld. John Tavares verdient auch weniger als Matt Duchene. Und auch das ist ein Punkt. Der Center-Markt war sehr, sehr dünn. Tavares war derjenige mit den meisten Toren, meine ich, in der Free-Agent-Class jetzt. Wenn er denn Free-Agent geworden wäre, so, dann muss man echt sagen, das ist schon ein Discount. Natürlich, auch da wieder, der hat vorher sein Geld verdient, ne? Also aus Maple Leafs Sicht so ein bisschen bittersweet, hätte er vorher 1-2 Millionen weniger verdient, hätten sie vielleicht mehr Spieler verpflichten können, die ihnen in den Playoffs geholfen hätten und so weiter und so weiter. Aber dementsprechend, das auf jeden Fall ein Vertrag, der jetzt seinem Team weiterhilft und auch ein Signal ist, dass er sagt, ich will unbedingt hier bleiben, ich will unbedingt hier versuchen, in irgendeiner Form nochmal erfolgreich zu sein. Und das ist sicherlich etwas, wo die Toronto Maple Leafs von zehren können. Natürlich kann man jetzt auch wieder das Argument bringen, naja, aber es wird ja jetzt doch nichts verändert, es bleibt ja jetzt doch gleich. Jein, Mitch Marner wird ja aller Voraussicht nach eben nicht mehr bei den Maple Leafs sein. Und natürlich kann man jetzt bei John Tavares philosophieren, ob er die letzten Jahre sehr viel geholfen hat. Auf der anderen Seite, wenn man ihn jetzt auch entsprechend einsetzt und ihn vielleicht dann in der dritten Reihe einsetzt und so weiter, dann ist das okay. Und vor allem, was wäre jetzt die Alternative auf dem freien Markt gewesen, wenn jetzt diese Klasse der Free Agents super gewesen wäre in dieser Saison? Da hätte man ja sagen können, okay, Brad Treliving kann da aus dem Vollen schöpfen und ist ihm egal, ob er jetzt Tavares hat oder nicht, sondern er hätte sich mehrere andere Center aussuchen können. Das war nicht so. Also von daher, guter Vertrag für die Maple Leafs und John Tavares hat seine Kohle vorher ja schon auch gemacht. Dann haben wir Kevin Ball, habe ich glaube ich gesagt, weiß ich nicht, 6 Jahre, 32 Millionen. Ja, wirkte mir fast ein bisschen hoch, aber mit 5,35 ist das bei dem Salary Cap Space auch in Ordnung. Claude Giroux hat einen Einjahresvertrag nochmal unterschrieben bei den Ottawa Senators für 2 Millionen. Alles in Ordnung, keiner macht was falsch, er kriegt ein bisschen Geld, bleibt in Ottawa und die Ottawa Senators haben weiterhin ihren Veteranen. Dann wieder zurück nach Toronto, Matthew Nice unterschreibt für 6 Jahre, also nicht für die maximale Länge und bekommt 7,75 Millionen in den nächsten 6 Jahren. Das finde ich okay. Das ist vielleicht auch wieder ein bisschen weniger, als er auf dem freien Markt hätte bekommen können. Dafür hat er aber eben auch nur diese 6 Jahre und ist dann, wenn er Free Agent ist, 28 und Unrestricted Free Agent und im besten Alter dann und kann dann einen richtig dicken Vertrag verlangen und letztes Jahr 29 Tore in 78 Spielen. Also ich sag mal, wenn es gut läuft und er sich weiter so entwickelt, dann geht er auch in Richtung 40 Tore und kann jetzt vielleicht auch ein bisschen was von dem, was Mana als Production hatte, mit übernehmen. Und deswegen guter Vertrag für die Maple Leafs, ein guter Vertrag für Matthew Nice, weil er nicht 8 Jahre dauert, würde ich mal so sagen. Und ja, denke, das dazu dann auch eigentlich ausreichend. Morgan Gicki, 6 Jahre und 5,5 Millionen Center-Position, ist 26 Jahre alt. Da haben sie in der Prime ihn, die Boston Bruins. Ja, ist in Ordnung. Sie braucht einen Center, muss mit ihm verlängern. Das ist okay. Und dann haben wir hier einen Vertrag, der kommt nach einem Trade. Da gehen wir gleich drauf ein. Dann Dante Fabbro, 4,125 Millionen pro Jahr für die nächsten 4 Jahre bei den Columbus Blue Jackets. Ja, ist okay, 27 Jahre alt, bleibt da auch in seiner Prime. Ville Husso ist der Backup in Zukunft für Dostal bei den Anaheim Ducks. 4,4 Millionen, 2,2 für 2 Jahre, also 2,2 pro Jahr, das ist in Ordnung. Yuki Haju hat 3 Millionen Vertrag für die nächsten 3 Jahre bekommen, 3 Millionen pro Jahr bei den Boston Bruins. Ja, gefühlt ein bisschen hoch, aber okay. Wie gesagt, Salary Cap Space steigt. Kasperi Kapanen, 1,3 Millionen Einjahresvertrag bei den Edmonton Oilers. Er hätte sich, glaube ich, sicherlich etwas mehr erhofft, aber da würde ich sagen, die Oilers sagen, beweis uns das nochmal ein Jahr und dann, oder beweis dich nochmal ein Jahr und dann kannst du irgendwo anders einen Mehrjahresvertrag abgreifen. Das ist sicherlich eine sehr, sehr gute Motivation. Ich glaube eben nicht, dass das bei den Oilers dann irgendwann reicht, weil der Salary Cap Space da auch sehr begrenzt sein wird. Aber der Deal ist in Ordnung. Preis-Leistung passt da richtig, richtig gut, finde ich. Und dann steht hier drin, und das ist übrigens etwas, was ich auch total irritierend finde, hier steht Jonathan Toews mit drin und da steht als Signing Date der 1. Juli, was natürlich Quatsch ist, weil dieser Vertrag ja nicht am 1. Juli sein kann. Wir haben ja noch gar nicht den 1. Juli. Also das ist der Vertrag, das Datum, ab dem der Vertrag gültig ist. Und wo ist der Vertrag gültig? Jonathan Toews hat den Vertrag unterschrieben bei den Winnipeg Jets. Und der ist sehr bonuslastig, dieser Vertrag. Er bekommt ein Grundgehalt von 2 Millionen und dann bekommt er jeweils 550.000 bei 20, 30, 40, 50 und 60 Spielen. Er bekommt nochmal 500.000, wenn die Playoffs erreicht werden. Er bekommt 250.000 pro Seriengewinn. Achso, er bekommt 500.000, wenn die Playoffs erreicht werden und er hat 50 Spiele gespielt. So ist die Bedingung. Er bekommt 250.000 pro Seriengewinn in Runde 1 bis 3, wenn er 50% der Spiele spielt. Also das wären nochmal 750.000 und er bekommt 1.000.000 für den Stanley Cup. Da steht jetzt 50% der gespielten Spiele. Weiß ich nicht, ob sich das dann aufs Finale bezieht oder die Playoffs insgesamt. Das dürfte dann in dem Fall den Winnipeg Jets herzlich egal sein. Denn wenn sie den Stanley Cup gewinnen, dann zahlen sie auch gerne in dem Fall dann insgesamt 7.000.000 an Jonathan Toews. Das Ganze ist wieder so ein Bonus-Deal. Hatten wir bei Jamie Benn auch. Und da müsst ihr eben jetzt wissen, das Gehalt wird nicht komplett in diesen Salary Cap mit eingewertet, sondern da zählen erstmal die 2 Millionen und diese 5 Millionen Bonus, die wären für das nächste Jahr. Das heißt also, nehmen wir mal an, sie gewinnen den Stanley Cup, dann hätten die Winnipeg Jets im nächsten Jahr gleich mal 5 Millionen weniger im Salary Cap Space, egal ob Jonathan Toews da ist, weil der Vertrag endet ja. Das ist ja nur ein Jahresvertrag, also von daher. Ja, aber es ist ein Show-Me-Vertrag, er kommt aus der Gegend und macht für mich auch einfach Sinn, dass er damit reinschnuppern kann, dass sie so viel an Boni zahlen, finde ich ein bisschen, man hätte das Ganze, glaube ich, auch noch ein bisschen weniger strukturieren können, wenn du überall 200.000, 300.000 runternimmst, glaube ich, wäre es auch okay gewesen. Ja, aber trotzdem schön, ihn wiederzusehen, warten wir einfach mal ab, wie er spielen kann. Es gab viele Vergleiche zu Landeskog, bei Landeskog muss man sagen, der war ja in seiner Prime fast, als er sich dann verletzt hat, vor seiner Pause. Und bei Jonathan Toews war es so, dass der die letzten Jahre ja auch schon ohne seine Beschwerden stark abgebaut hat. Und ist jetzt die Frage, ob er einmal erstmal wieder gesund ist und wie fit und leistungsfähig er dann ist. Also das ist sicherlich dann an der Stelle noch offen. Und damit schwenken wir rüber in die Kategorie Trades. Und wir machen weiter mit einem Trade. Das ist wieder ein Salary Cap Dump. Und zwar gibt die Colorado Avalanche Charlie Coyle und Miles Wood ab zu den Columbus Blue Jackets und dafür erhalten sie Gavin Brindley, einen Drittrundenpick 2025 und einen Zweitrundenpick 2027. Und damit sind sie in der Lage, über 7.5 Millionen, also 7,75 Millionen im Salary Cap Space freizuschaufeln. Und jetzt kann man natürlich erstmal sagen, okay, Charlie Coyle war ja gekommen, auch vor der Trade-Deadline, hat in den Playoffs, ja, weiß ich auch nicht so hundertprozentig funktioniert, aber man hat jetzt gesagt, naja, Mensch, richtig gute Center-Tiefe im Prinzip bei der Avalanche, McKinnon, Nelson, Coyle, Drury, das sind schon vier ordentliche Center, könnte mit zu den Besten gehören, was du in der NHL hast. Mit Coyle gibst du jetzt jemanden wieder ab auf der Center-Position in der dritten Reihe. Nur du musst ja auch sagen, 5,25 Millionen ist schon ein stolzes Gehalt gewesen. Also, das haben sie jetzt erstmal losgelöst. Das ist weg. Miles Wood war jemand, den sie geholt hatten auch einen 6-Jahres-Vertrag gegeben. Das war auch so ein bisschen so ein Show-Me-Vertrag, etwas komisch strukturiert. Und da ist jetzt auch so gewesen, der war sehr, sehr viel verletzt in letzter Zeit, in den Jahren, wo er in Colorado war. Und auch da sind sie jetzt rausgekommen aus der Nummer und haben sich da jetzt eben wieder Salary Cap Space geholt. Das heißt, die Avs haben ihre Mission erreicht. Die haben jetzt fast 9 Millionen an Salary Cap Space und können damit jetzt ein bisschen spielen. Jonathan Drouin wird höchstwahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Sie brauchen noch ein paar Stürmer vorne. Sie brauchen sicherlich auch noch einen sechsten Verteidiger und ich würde noch sagen ein, zwei Minimum-Kontrakts. Aber auf jeden Fall sind sie jetzt in der Lage, so ein bisschen handlungsfähig zu sein. Entweder für Signings, vielleicht auch gar noch für einen Trade irgendwo. Sind ja auch öfter mit dabei, zumindest bei den Spekulationen, wenn es um Trades geht. Also das ist schon ein Deal, der die Avs wesentlich flexibler macht und ihnen wesentlich mehr Handlungsspielraum bietet als in den letzten Sommerjahren. Aus Sicht der Avs also ein guter Trade. Aus Sicht der Columbus Blue Jackets auch wieder so ein bisschen nicht ganz nachvollziehbar. Sie geben einen Prospect ab. Gavin Brindley wird sicherlich in Colorado, keine Ahnung, vielleicht spielt er ein paar Spiele NHL, aber vor allem ist er jemand, den sie dann in einem Trade vor der Trade-Deadline wieder abgeben können als Prospect. Der Drittrunde- und der Zweitrunden-Pick sind auch einfach nur Masse für die Avs, um das weiterzutauschen. Und so richtig verstehen tue ich auch da nicht, warum Columbus diese beiden Spieler aufnimmt. Also, dass man sich Charlie Coyle und Miles Wood holen kann, okay, Ob Cole jetzt auf der Center-Position benötigt wurde bei Columbus, lassen wir mal dahingestellt. Aber trotzdem, die verdienen ja auch relativ viel Geld. Ja, Columbus hat, glaube ich, noch wesentlich mehr Salary Cap Space jetzt als die Avs. Ich schaue mal rein, ja, 28,5 Millionen. Die haben aber auch einige Spieler, die jetzt eben noch keinen neuen Vertrag haben. Also die brauchen auch noch einige Spieler. Und natürlich musst du auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass du in den nächsten Jahren ja auch nochmal wieder Spieler verlängern musst, dass da Spieler eben auch neue Verträge bekommen. Und da weiß ich eben nicht, ob sie sich einen Gefallen damit getan haben. Auf der anderen Seite, der von Cole läuft aus, der Vertrag. Miles Wood, ja, das sind jetzt 2,5 Millionen, die du die nächsten 4 Jahre dann jetzt bezahlen musst. Trotzdem, das ist im Salary Cap Space dann irgendwo noch mit unterzubringen. Also ja, na gut, du kannst jetzt sagen, sie könnten schmerzlos diesen Deal machen, weil sie eben Salary Cap Space haben, das ist richtig, aber auch da wieder so ein bisschen, finde ich, wenig ausgenutzt, dass dann ein Team, also in dem Fall die Avs, in einer Notsituation sind. Wir hatten das ja bei dem Evander Kane Trade, da habe ich das auch schon erwähnt, auch bei den anderen Deals eben, dass ich das Gefühl habe, dass die Teams, die in Not sind und Salary Cap Space schaffen wollen, auch relativ leicht jemanden finden, der ihnen hilft, und zwar für einen ziemlich geringen Preis. Also nochmal, wenn ich jetzt aus Sicht der Avs mir das Ganze anschaue, du wirst 2 Spieler los, wo du das Geld brauchst. Natürlich ist jetzt die Frage, wer spielt auf der 3C-Position, aber einen Center für die 3. Reihe oder gegebenenfalls für die 4., falls Drury funktionieren soll, kriegst du wesentlich einfacher als eben einen Center zum Beispiel für die 2. Reihe. So, das ist der eine Punkt. Dann Miles Wood, Spieler auch, na, hat nicht richtig funktioniert, ist öfter verletzt, bist du auch los. Und du bekommst noch Picks mit dazu und einen Prospect, die du dann wieder einsetzen kannst in Zukunft. Also, ja, weiß ich nicht. Das ist aus Sicht von Columbus, fand ich, auch kein besonders guter Trade gewesen. Für die Fs natürlich toll. Und dementsprechend, ah, guck mal her, jetzt bimmelt hier mein 20-Minuten-Timer. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen, hier zum Ende zu kommen. Also, Deal für Columbus nicht so gut, für Colorado ideal und quasi Best-Case-Szenario an der Stelle. Ja, und dann versuche ich natürlich jetzt wieder die 20 Minuten eben einzuhalten. Damit beenden wir die Sendung für heute. Es waren wieder einige Trades mit dabei, es waren einige Verträge mit dabei. Ich gucke mal, was jetzt noch hier so großartig offen ist. Ich glaube, so viel war gar nicht mehr offen. Nee, gibt noch 1, 2 meiner Chats. Das nehmen wir dann in der nächsten Folge mit rein. Und dann schaue ich mal, ob ich entweder den Draft mache, wobei ich da sagen muss, das habe ich aber die letzten Jahre auch schon mal gesagt, ich habe wenig bis gar keine Ahnung von den Prospects. Ich kann euch vielleicht noch sagen, okay, es sind ein paar deutsche Spieler genommen worden und so weiter und so fort. Viel mehr kann ich euch dazu nicht erzählen. Und das sehen wir dann in den nächsten Jahren. Ich beschäftige mich halt quasi mit der aktiven NHL, sage ich jetzt mal, und nicht mit der zukünftigen. Und deswegen gucken wir mal, was dabei rauskommt. Wir haben aber auch noch die Trophäen. Auch das ist ja ein Punkt, wo einige von euch vielleicht noch nicht mitbekommen haben, wer welche Auszeichnung entsprechend bekommen hat. Also von daher ist noch jede Menge an Themen da für die nächsten Ausgaben. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.